Hallo und herzlich willkommen zu Chaos and Glory, die erste mehrteilige deutschsprachige Audiodokumentation über Oasis. Mein Name ist Nick Sauter und auch heute bin ich nicht alleine hier im Studio, sondern ich habe meinen Freund und Mit-Oasis-Nerd Olli Kastenhuber wieder mit ins Studio mitgebracht. Hi Olli, grüß dich.
Hey Nick.
Folge 8 unseres Podcasts, unserer Audiodokumentation. Olli, heute wird's unfreundlich, heute wird's traurig auch irgendwo. Mhm. Tragisch ist, glaube ich, das richtige Wort. Wir sprechen heute über The End von Oasis. Wir sprechen über die Trennung, die jetzt kann man ja sagen zwischenzeitliche Trennung, und den Bruch von Oasis im Jahr 2009. Olli, war nicht schön.
Nee, 2009 hätte Oasis in Paris auf dem Rock on Seine Festival spielen sollen. Sie haben wieder mal einen Streit Backstage gehabt. Ist ja eigentlich bei der Band nichts Ungewöhnliches.
Erstmal nichts Besonderes. Genau. Ja, genau.
Aber da scheint es wirklich ernster zur Sache gegangen zu sein. Also wenn man die Quellen checkt, heißt es, dass Liam wie ein Derwisch durch den Backstage irgendwann mal gepoltert ist mit einer Gitarre, die er wie eine Axt geschwungen hat, laut Noel. Man weiß nicht, was da davor geredet oder gestritten wurde. Aber er ist axtschwingend sozusagen durch den Backstage-Raum mit der Gitarre gewütet und hat dann fast auch irgendwie Noel getroffen am Kopf. Und daraufhin hat Noel scheinbar Liams Gitarre zerstört.
Das ist eigentlich an sich schon, also wenn es nicht so traurig wäre, müsste man lachen, ja. Ich mache deine Gitarre kaputt, du machst meine Gitarre kaputt.
Ja.
Und dann gibt es ja noch den berühmten Pflaumenwurf.
Ja, wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, ich habe das nicht ganz gecheckt. Liam soll eine Pflaume nach Noel geworfen haben, oder was?
So rum ist es, oder?
Er hätte eine Kartoffel werfen müssen eigentlich, oder?
Ja, genau, Potato. aber ja, richtigerweise ist es tatsächlich so in mehreren Interviews von Noel auch bestätigt. Gab ja damals auch, vielleicht ein Jahr später, eine große Pressekonferenz, kann ich mich erinnern, wo er Fragen beantwortet hat, also Noel Gallagher, im Vorfeld, ich glaube, des Veröffentlichungszyklus dann seines ersten Soloalbums. Und da war diese berühmte Pflaume auch nochmal Thema. Wir haben jetzt vorher hier off the record, bevor wir angefangen haben, unsere Folge aufzunehmen, hat da Olli schon eine Frage gestellt, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Er wollte gerne wissen, ob die Pflaume zuerst flog und dann die Gitarre zerstört wurde oder ob erst die Gitarre zerstört wurde und dann eine Pflaume geworfen wurde. Und ich muss sagen, Olli, das sind die wirklich wichtigen Fragen, die wir heute hier beantworten wollen.
Absolut, ja.
Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei?
Genau.
Gleich mal an unsere Hörerinnen und Hörer, wenn ihr es wisst, was war zuerst da, die Pflaume oder die Gitarre? Schreibt es uns in unsere Kommentare auf Instagram oder auf allen anderen gängigen Social-Media-Plattformen. Ihr dürft uns dort gerne adden. Wir sind unter @bold.audio für euch alle da zu erreichen. Und wenn ihr uns lieber eine E-Mail schreiben wollt, dann könnt ihr das auch machen unter hello@bold.audio. Helft uns bei unserer Bildungslücke und sagt uns, was war zuerst da, die Pflaume oder die Gitarre.
Genau. Nach dieser ganzen Auseinandersetzung hieß es dann von Noel, ich bin hier raus. Und er stieg dann eine Minute, bevor die Band auf die Bühne hätte gehen sollen, in ein Taxi und war weg. Ja, kurz drauf, ich glaube sogar wenige Stunden später, kam dann dieser Pressetext oder diese Veröffentlichung auf der Homepage.
Ja, ja.
Wo er gesagt, du kannst es gut zitieren, was hat er da gesagt?
Er schreibt irgendwie, also übersetzt jetzt, er hat vor wenigen Stunden beschlossen, die bekannte Rockband Oasis zu verlassen und schreibt dann irgendwas, people can say what they want oder sowas. Mhm. Aber er konnte also keinen Tag länger mit Liam in einer Band zusammenspielen und arbeiten und setzt damit eigentlich den Ton, der die nächsten Jahre eigentlich für beide so bestimmt, weil es eine klare Schuldzuweisung ist. Also wegen dir und deinem Verhalten möchte ich diese Weltband nicht weitermachen. Aber er geht halt da nicht so richtig ins Detail, worum es ging.
Ja.
Und da gab es dann diverseste Gerüchte, wie zum Beispiel, weißt du, kannst du eins sagen?
Ja, also wenn man nach den Ursachen guckt, da sollen ja angeblich auch so Sachen eine Rolle gespielt haben. Liam hatte doch dieses Modelabel Pretty Green.
Ja.
Ja, er hat scheinbar eine Forderung mal gestellt, dass Werbung im Tourprogramm geschaltet werden soll. Also und ja, ständige Konzertabsagen von Liam, man kennt es ja, ne? Kater hier, Halsentzündung da.
Haus kaufen.
Genau, also ständige emotionale Reibereien. Die Frage ist, keiner war dabei. Diese Dinge sind, sage ich mal,
aber das ist nicht
in den Raum geworfen worden.
Die Leute waren dabei, aber niemand. Also Gam Archer, Andy Bell, Chris Sharrock, die müssen ja zumindest in der Nähe gewesen sein. Und das finde ich schon bemerkenswert, dass da 15 Jahre lang niemand, also die Leute hätten, müssen wir erstmal ehrlich sein, Gem Archer 100.000 geboten für ein Interview, wo er seine Sicht auf diesen Abend einmal preisgibt oder erzählt.
Ja.
Es lief generell nicht so toll die letzten Wochen und Monate auf der Tour und so weiter, aber da hat man nie was gehört dazu. Wir wollen heute, jetzt sind wir schon eigentlich zu weit in unserem Einstieg, aber eigentlich wollten wir mit einem O-Ton starten heute, wir zäumen das Pferd heute mal von hinten auf und lassen mal jemanden zu Wort kommen, der gleich mal analysiert, ob der Breakup, die Trennung der Band zu dem Zeitpunkt eigentlich eine gute oder eine schlechte Sache war. Und das macht der Musikjournalist Thorsten Groß für uns.
Das darf man ja immer nicht vergessen, wenn man jetzt irgendwie über ausverkaufte Stadien und neue Generationen und was weiß ich was spricht. Das war auch karrieretechnisch für die Band rückblickend der richtige Zeitpunkt, denn es lief ja eigentlich immer schlechter, jedenfalls außerhalb von Großbritannien. So, das wurde jetzt alles nicht mehr und nicht mehr größer und das hätte sich so auf dem Niveau wahrscheinlich eingepegelt. Das wäre also alles gar nicht passiert.
Interessanter Punkt. Also wir haben ja in unserer vorangegangenen Folge über das Spätwerk der Band.
Ja.
Falls ihr das noch nicht gehört habt, unbedingt machen. Wir sind wie immer emotional bei der Sache. Olli, sind wir uns einig, dass das Album Dig Out Your Soul nicht zu unseren Favorites gehört und wir das eigentlich eher als lahme Nummer abgetan haben, oder?
Definitiv, ja. Wir haben ja besprochen, auf der Tour waren wir, also ich und der Christian, wir haben uns die Show angeguckt, die war gut, wirklich sehr gut eigentlich, auch für Zenit-Verhältnisse in München, aber das Album war für mich, ganz ehrlich, da haben sie mich endgültig verloren.
Ja. Ja, sehr guter Punkt. Ich bin gar nicht hingegangen.
Ja.
Also genau aus diesem Grund. Ja. Ich fand die Platte scheiße und war persönlich beleidigt, weil ich einfach, glaube ich, mehr erwarte halt von meiner Lieblingsband irgendwo.
Ja.
Und das Album davor mit Don't Believe the Truth wurde ja generell als Return to Form so ein bisschen wahrgenommen. Und dann war das für mich einfach ein Furz. Ich kann es nicht anders sagen.
Ja.
Es war einfach nicht schön. Es war langweilig. Es war... Ich weiß noch, mit meinen damals Anfang 20 fand ich es Opa-mäßig, ohne Ende. Also es war lahm, Mid-Tempo-mäßig, was bei Oasis eigentlich normal ist, aber da hat es mich gestört und so weiter. Also wir sind in so einer Situation, wie es der Thorsten Groß auch gerade schon sagt, es ist auf einem Plateau, die Karriere ist auf einem gewissen Standard außerhalb Großbritanniens. In Großbritannien sind sie zu dem Zeitpunkt immer noch Halbgötter in Parkas. Aber man hat es gemerkt, ich kann mich erinnern an die Show in München, da gab es, also das war nicht ausverkauft zum Beispiel.
Die
Dig Out Your Soul,
okay.
Da gab es noch Tickets und ich habe tatsächlich, obwohl ich ja persönlich beleidigt war, noch bis vielleicht 24 Stunden vorher drüber nachgedacht, ob ich nicht vielleicht doch hinfahre. Ich wohne ein paar Kilometer außerhalb von München, wäre eine halbe Stunde Fahrt gewesen, habe mich aber wegen Beleidigthaftigkeit dagegen entschieden. Okay, die Tour ist musikalisch gut, die Stimmung scheint aber nur so mittelmäßig zu sein. Und das war aber nicht das erste Mal, dass die Stimmung mittelmäßig ist in der Band.
Ja, ich meine, wir haben ja in den vorigen Folgen darüber gesprochen, du spielst dich jetzt auf die ganzen Skandale auch in den 90ern schon an.
So ist es.
Geht los, ja. Wie war das USA-Tour zu Definitely Maybe hier, dieser Crystal Meth, dieses Crystal Meth-Fiasko? Die Fernüberfahrt in die Niederlande, ne, wo sie dann sofort zurückgeschickt wurden.
Also mehrfach abgebrochene US-Touren ist, glaube ich, der größte Pulk in diesen Skandalen. Dann natürlich gelbe Gazetten, Statements, man wünscht dem Bassisten von Blur AIDS und hofft, dass er dran stirbt. Man hat wenig gute Worte für Robbie Williams übrig und fordert ihn immer wieder zum Boxkampf und so weiter. Also eigentlich aber noch Sachen, die ihn, so tragisch das ist, natürlich in der PR geholfen haben.
Klar.
Aber es gab immer wieder so Momente, wo eigentlich alle dran gedacht haben, okay, jetzt muss es eigentlich vorbei sein. Und dann, deswegen glaube ich, haben die Leute dann erstmal entspannter reagiert bei dem Breakup.
Ja.
Also für uns Hardcore-Aces-Fans war es ja so, dass wir dachten, na gut, das dauert jetzt 4 Wochen und dann kriegen die sich wieder ein. Dann taucht die Mama auf und sagt, reißt euch zusammen.
Ja.
Und dann geht's wieder.
Ja, Noel hat ja später auch reflektiert und sagt, wenn wir die letzten 2 Gigs noch gespielt hätten und danach vielleicht 5 Monate Pause gemacht hätten, dann wäre das sicher kein Ende gewesen, sagt er. Aber der Abend in Paris war für ihn der letzte Sargnagel.
Genau. Ja, Olli, an einem der Skandale, die Oasis so produziert haben über die Jahre, sind wir, nachdem wir aus dem süddeutschen Raum stammen, hautnah dran gewesen.
Ja, absolut. 2002 in München, Konzert im Zenit, Dezember müsste das gewesen sein. wo Liam Gallagher bekanntermaßen am Vorabend im Bayerischen Hof in eine Schlägerei verwickelt war und da seine beiden Schneidezähne verloren hat.
Ja, ein berühmt-berüchtigtes Konzert, das nie stattfand.
Genau.
Die Band steigt im Bayerischen Hof in München ab, am Vorabend schon. Und des Nächtens wird Liam Gallagher und auch der Drummer Alan White, ja, glaube ich, in eine Schlägerei mit einer Gruppe italienischer, ich glaube, Immobilienmakler oder Immobilienmenschen.
Man weiß es nicht
auch
genau.
Auch da wieder, ja, bitte, ja, tragt mit eurem Wissen zu unserem Unwissen bei und sagt uns, wenn ihr es wisst. Aber es ist, glaube ich, verbrieft, dass es Italiener waren, mit denen sich ein Handgemenge entsteht in der Bar des Bayerischen Hofs. Und es endet damit, dass Liam Gallagher 2 von 2 Schneidezähnen weniger hat und im Krankenhaus landet. Und da beginnt die legendäre Geschichte. Ich kann für mich sagen, dass ich Karten hatte für dieses Konzert und ich bin damals gar nicht bis ans Zenit in München gekommen, sondern ich stand an einer roten Ampel, Fußgängerampel, und mir kam eine Gruppe Oasis-Fans entgegen, die schon rübergebrüllt haben, dass ich gar nicht hinzugehen brauche, weil O-Ton der Liam sich die Fresse polieren hat lassen. Wie war es bei dir? Du warst auch am Konzert.
Wir waren auch da, ja. Mit Christian, dem Produzenten dieses Podcasts, und anderen Freunden waren wir vorm Zenit. Meine Erinnerung sagt mir, und ich habe oftmals eine schlechte Erinnerung, muss ich dazu sagen, ich habe mir eingebildet, dass es so war, ich bin vorm Zenit gestanden und da war eine Security-Dame, die hat auch durch ein Megafon, glaube ich, über die Leute drüber geplärrt, von wegen, das Konzert findet nicht statt, und ich glaube mich zu erinnern, ja, dass sie sogar den Grund, also sie war da sehr indiskret und hat gesagt, ja, Konzert kann nicht stattfinden wegen Schlägerei.
Schlägerei im Bayerischen Hof.
Das nicht, aber vielleicht irgendwie wegen Schlägerei der Band oder so. Auch hier, ich muss nochmal sagen, wenn ihr es wisst, wer war noch vor der Halle, sagt es mir. Vielleicht stimmt es nicht, was ich mir da zusammen fantasiere, aber ich dachte, dass die das wirklich schon so kommuniziert haben vor Ort, dass da wegen einer gewalttätigen Auseinandersetzung die Band nicht spielen kann.
Man muss dazu sagen, 2002 ist natürlich vor Social Media. Logo. Das heißt, diese Nachrichten sind viel langsamer gereist und unterwegs gewesen, und es gab die Gerüchteküche, ist hochgekocht, aber es gab kaum verlässliche Infos. Jetzt haben wir schon drüber gesprochen, wie es uns beiden ging an dem Konzert, an dem Nicht-Konzert 2002 in München. Es gab aber auch noch einige andere Leute, die dort auf dem Konzert waren oder dorthin gefahren sind. Und einige davon tauchen hier in unserem Podcast auch immer wieder als Gäste und O-Töne auf. Und die haben wir auch zu diesem Tag, zu diesem Abend 2002 in München befragt. Ihr hört jetzt gleich 2 O-Töne. Der erste ist von unserem Freund, der MTV-Legende Markus Kafka. Und der zweite O-Ton ist von Sam Wagner, der war bei den Oasis Ultras, ist heute Popmusikbeauftragter der Region der Oberpfalz in Bayern und war an dem Abend DJ auf der inoffiziellen Aftershow-Party nach dem Oasis-Konzert. Und die erzählen euch mal, wie sie diesen Abend erlebt haben.
1. Dezember 2002, als es diese Schlägerei im Bayerischen Hof gab, da haben wir die Ultras, sollten ja die Aftershow-Party veranstalten. Lustigerweise in dem Club von Mehmet Scholls damaliger Freundin Jessica. Das Konzert fand aber ja nicht statt, weil es am Abend vorher diese Schlägerei gab, bei der Liam 2 Zähne dann abhanden gekommen waren. Und dann haben wir schon überlegt, sollen wir diese Aftershow-Party überhaupt machen? Und wir haben ja überall schon Flyer verteilt im Atomic-Café und was weiß ich. Und dann haben wir diese Party trotzdem gemacht. Und irgendwie war es dann so, als wollten alle Leute, die auf dieses Konzert wollten, das dann nicht stattfand, plötzlich auf diese Party, und der Laden ist wirklich so aus allen Nähten geborsten.
Ich kam dann zu dieser Aftershow-Party, sollte dort auflegen. Also ich wusste, irgendwie die Stimmung wird spannend. Und es war ein total cooler Abend. Also zum einen war es mal lustig, es waren ganz viele Leute eben aus England da. Ich hatte als DJ wirklich auch zu tun, weil ich weiß noch, linker Plattenteller war immer Oasis, rechter Plattenteller war irgendein anderer Britpop-Hit. Also ich habe jedes zweite Lied war immer von Oasis. Ich habe wirklich das ganze Repertoire durchgespielt, aber es ging nicht anders, weil die Leute wollten das hören und die haben wirklich auch bei jeder B-Seite alles mitgeschrien. Und ich hatte dann auch 2 Security-Leute vor mir, die mich einfach abgeschirmt haben vor dieser Menge, weil es waren ganz viele Leute aus England da und die kamen halt auch, um sich Lieder zu wünschen oder mit mir zu quatschen. Und ich fand nur einen Satz, den ich immer wieder gehört habe, das war we come all the way from fucking Manchester just to hear the fucking band. Und die waren natürlich extremst enttäuscht und aufgeladen an dem Abend. Und ich habe das dann irgendwie versucht, irgendwie zu befrieden mit ganz vielen Oasis-Songs und dazwischen halt dann eben auch Blur, Pipe, Cooler Shaker und alles Mögliche, einfach damit ich die Leute bei Laune halte. Und das war ein total witziger Abend. Also einer der besten Abende, die ich als DJ erlebt habe. Die ersten zwei Stunden wussten wir auch nicht, was los ist. Und irgendjemand ging dann runter, ich glaube, es war Uwe Fiehmann, der damalige Chefredakteur von der Spex, und der hatte irgendwie eine spätnachts verteilte Zeitung dann plötzlich in der Hand. Und da stand dann eben der Grund drin, also diese Schlägerei im Bayerischen Hof, wo Liam wohl auch einen Zahn im Zweikampf mit italienischen Kontrahenten dann eben verloren hat. Also da hat sich dann eben rumgesprochen. Das war dann ganz witzig, weil dann so diese Zeitung dann rumgereicht wurde und dann erst wussten die Leute, um was es eigentlich geht, um was eigentlich wirklich passiert ist, was ja noch lustiger war als eine Konzertabsage wegen Schnupfen.
Die Geschichte war halt auch so geil, dass es hieß, ja, so ein paar Italiener hätten sich mit denen angelegt. Es waren ja irgendwie auch so Immobilientypen aus München oder so. Und wie Liam aussah am Tag danach mit diesem Scruffy Hair und diesen die da vorne fehlen. Auch so eine geile Story, ja. Also so, das ist eine meiner liebsten Erinnerungen, so aus dem Ultras-Kontext, dieses Konzert und die Aftershow-Party.
Ja, apropos Szene, da muss ich sofort die Geschichte einwerfen von der Reaktion von Liam, der, man darf ja nicht vergessen, der hat der Polizei in München das Leben erschwer gemacht, als die kamen und diesen Zwist, oder Zwist ist gut, diese gewalttätige Auseinandersetzung lösen wollten.
Handfeste Schlägerei,
genau. Er hat ja massiv Widerstand geleistet. Erstens mal hat scheinbar einen Polizisten auch irgendwie in den Bauch getreten oder sowas und dann wurde er natürlich irgendwie in die Ausnüchterungszelle verfrachtet und hat tatsächlich danach behauptet, die Münchner Polizei hat ihm die beiden Schneidezähne mit der Zange gezogen. Ja. Also das ist wirklich unfassbar.
Da wäre ein diplomatischer Zwischenfall daraus produziert worden, wenn es so gewesen wäre. Police Brutality gegen Rockstar. Wäre auch nicht das erste Mal in der Geschichte der Rockmusik, nee, by the way. Aber legendär sind die Streitigkeiten der Stones mit der Drogenpolizei in Großbritannien. Ja. Aber ja, also ich glaube, es ist verbrieft zu sagen, die Szene hat er sich von seinen mitkämpfenden Kontrahenten ausschlagen lassen und die bayerische Polizei war in dem Fall jetzt nicht beteiligt an Gewalttätigkeiten.
Ja. Ich muss noch was einwerfen, und zwar der Sam Wagner sagt sehr interessant, sie haben das irgendwie dann erst in der Nacht durch eine Zeitung erfahren. Man sieht, wie viel Ungereimtheiten es da gibt, weil das widerspricht natürlich meiner Geschichte. Ja, ich dachte einfach, dass das vorher kommuniziert wurde vor Ort. Scheinbar war es doch nicht so. Also Sam und die anderen, die da waren, haben es ja scheinbar nicht mitbekommen. Also stimmt da irgendwas nicht?
Also unsere heutige Folge ist voller Aufrufe an unsere Hörerinnen und Hörer. Auch da, wenn jemand auf diesem besagten Konzert war und sich wie Olli an Durchsagen erinnern kann. Also meine Version stützt deine, weil ich hab's an der Ampel erfahren von Leuten, die mir zumindest so eine Halbinfo hingeschmissen hatten, von wegen, er hat sich die Fresse polieren lassen. Mhm. Konzert findet nicht statt, Liam kann nicht singen, hat eine blutige Fresse. Ja. Wir gehen alle wieder nach Hause. Also ich denke schon, dass Gerüchte im Umlauf waren.
Auch im lokalen Radio vielleicht, kann auch sein.
Kann auch sein.
Dass sie es im Radio gehört haben.
Genau. Jetzt haben wir vorher im Vorgespräch zu dieser Folge, waren wir uns einig, dass nach dem Konzert in München wir das Gefühl hatten, das mag persönlich eingefärbt sein von uns, weil wir auf dem Nicht-Konzert waren und so, aber dass das schon ein Wendepunkt in der Oasis-Geschichte ist, was die interne Stimmung anbelangt vielleicht.
Mhm. Dass dann danach nichts mehr so war wie vorher, das Gefühl haben, glaube ich, viele Oasis-Fans bekommen. Ich muss auch sagen, das hat was mit der Band gemacht, behaupte ich jetzt einfach mal. Das hat sich so angefühlt, oder?
Finde ich auch. Ich bin damals nach Hause gefahren und dachte mir, nee, also auf den Ersatztermin, der angekündigt wurde, werde ich nicht gehen, weil beleidigte Leberwurst mal wieder, ja. Ja, ich bin da so emotional bei der Sache, dass ich halt auch anfällig bin emotional. Das gebe ich dann schon zu, ja.
Nick ist einfach nachtragend.
Ich bin da nachtragend, war aber dann natürlich trotzdem auf dem Konzert.
Ja,
also,
Dito.
Ja, Olli, also wir sind uns, glaube ich, einig, da hat sich was geändert. Du hast gerade gesagt, das hat was mit der Band gemacht. Und auch da sehen wir uns einig mit Markus Kafka, der sieht es nämlich ganz ähnlich.
Es gab schon zu der Zeit viel Unsicherheit, so ob und wie es mit der Band weitergeht. Aber in meiner Wahrnehmung war dann die Begebenheit in München nochmal so ein bisschen so ein Brandbeschleuniger, fast so eine Art Sargnagel, weil danach ging es dann eigentlich rapide bergab.
Jetzt haben wir uns für diese Folge natürlich den Breakup, die Trennung in Paris auf die Fahnen geschrieben. Darum soll es heute gehen. Jetzt haben wir ein bisschen geschaut, vielleicht wie es dazu kam oder dass es jetzt nicht völlig überraschend war für dich.
Nee, also ich muss auch sagen, dass auch wenn wir natürlich oder viele von uns Fans gedacht haben, ja, die kriegen sich schon wieder ein, ich bin nicht aus allen Wolken gefallen, als es dann final war, sage ich dir ganz ehrlich.
Ja, eigentlich hatte man ja jahrelang so halb, also man musste immer damit rechnen, dass dieser Zug entgleist, finde ich. Und der ist ein paar Mal entgleist und dann haben sie sich wieder aufs Gleis setzen lassen und dann ging es wieder weiter. Mhm. Und dass es irgendwie endlich ist, das war zumindest nicht komplett unrealistisch. Jetzt kursieren ja die wildesten Gerüchte über das Warum oder das Warum nicht. Und ein Aspekt, der da immer angesprochen wird, ist die Tatsache, dass es zwei Brüder in der Band gibt und du deswegen, ja, wie sage ich, familiäre Dynamiken womöglich in einem Bandkontext oder noch breiter in einem beruflichen Kontext plötzlich eine Rolle spielen. Jetzt würde mich deine Meinung interessieren, das haben wir so im Vorgespräch nicht besprochen. Glaubst du, dass die Tatsache, dass sie Brüder waren, zur Trennung beigetragen hat oder dass es die Trennung eher aufgeschoben hat?
Also das ist wirklich eine interessante, aber schwierige Frage. Ich habe Geschwister, du hast Geschwister, jeder kann sich da vielleicht ein bisschen reinfühlen, wie das ist, mit seinem Bruder oder seiner Schwester vielleicht in der Band zu spielen. Hat es die Band länger zusammengehalten und die Trennung quasi nur rausgeschoben? Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Über diese Geschwisterdynamiken, die bei Oasis eigentlich eine zentrale Rolle spielen, eigentlich vom Beginn an, also Liam ist in der Band, Noel kommt mit rein und plötzlich ist die Dynamik anders. Es gibt zwei Chefs. Wir haben über diese komplexe Situation mal mit jemandem gesprochen, der uns das auch ein bisschen wissenschaftlich einordnet. Und zwar ist es die Vorstandsvorsitzende und Direktorin des Deutschen Jugendinstituts, die habt ihr ja auch schon mal gehört, Frau Professor Dr. Sabine Walper.
Geschwisterbeziehungen bergen ja viele Dimensionen, viele unterschiedliche Facetten von Beziehungen. Zusammenhalt ist etwas, was wunderbar klappen kann. Offensichtlich hat es ja in diesem Bereich Musik dann gut geklappt. Und gleichzeitig gehört aber Konflikt und auch Rivalität zu Geschwisterbeziehungen immer mit dazu. Und ich kann mir schon vorstellen, dass auch über den Erfolg nochmal Rivalitäten wieder aufgekommen sind. Ja, wer steht stärker im Rampenlicht? Wer ist eher derjenige, der die Groupies anzieht, ja, oder die gute Presse kriegt? Und dieses sich vergleichen ist natürlich auch etwas, das gerade so, wenn man einen starken Selbstbehauptungswillen hat, der offensichtlich bei beiden auch mit einer Rolle gespielt hat, dann kommt das schnell auf. Ja, wer ist der Größere, der Stärkere? Und diese Rivalitäten können schnell was Destruktives gewinnen, was sie ja offensichtlich in dem Fall auch hatten.
Ja, Nick, kennst du das Zitat von Noel, wo er sagt, Liam hat sich immer gewünscht, Songs wie ich zu schreiben und einfach dieser geniale Songwriter zu sein und ich wollte immer so cool aussehen im Parker und so eine Stimme haben wie der Liam.
Ja, das Zitat kenne ich. Ich denke, das bricht's gut runter. Wir haben uns mal Gedanken gemacht über das Thema Geschwister in der Band, ganz speziell über Brüder in der Band. Ich habe mir aufgeschrieben, was sind bekannte Rockbands, bei denen Geschwister in einer Band zusammenspielen? Uns sind eingefallen, Olli. AC/DC,
ja.
Die Kings of Leon, Dire Straits, die Bee Gees und die Kinks. Jetzt nicht alles durch die Bank Bands, die für ihre Rivalitäten bekannt sind, aber schon auch. Also AC/DC zum Beispiel, denke ich, ist die Malcolm Young, Angus Young Sache eher so ein Kit in der Band gewesen. Ja. Die haben zusammengehalten wie Pech und Schwefel und wer da sonst drumherum mitgemacht hat, ob Phil Rudd jetzt gerade Drums spielt oder nicht, es geht ja so weit, dass sie sogar erfolgreich einen Sänger ersetzen konnten. Ja. Da denke ich, ist es eher eine positive Sache. Bei den Kings legendär nicht.
So ist es. Die Kings sind ja auch ein Einfluss der Gallaghers.
Ja.
60s, 70s Rockband aus Großbritannien. Unfassbar coole Songs. Ich mag die Band sehr gerne. Und ja, der Ray Davies war wahrscheinlich auch kein einfacher Typ. Sein Bruder.
Dave Davies?
Ja, wahrscheinlich auch nicht. Und die sind auch regelmäßig aneinander geraten.
Bei den anderen genannten, bei den Dire Straits, da konnten wir es nicht so genau verifizieren.
Nee.
Das war zumindest nicht so publik, diese Zwiste. Und bei den Kings of Leon ist mir gar nichts bekannt. Das sind ja drei Brüder und ein Cousin, glaube ich.
Genau, ja, also richtige Familienband. Ja.
Genau, Kelly Family für coole.
Ich mag die Kings of Leon sehr gern, sowohl das Frühwerk, das ja komplett anders ist als die Alben später. Ja. Ich habe schon mal, glaube ich, auch gelesen, dass damals Streitereien gab, aber das war wahrscheinlich im Vergleich zu anderen Bands wie den Kings und Oasis nicht nennenswert.
So ist es. Jetzt haben wir hier schon ein paar Bands mit Geschwistern im Line-Up genannt und es gibt auch jemanden unter unseren Talkgästen hier im Podcast, der sich intensiv mit diesem Thema beschäftigt hat. Und das ist Professor Dr. Christoph Jacke. Er ist an der Universität Paderborn verantwortlich für die Studiengänge Populäre Musik und Medien.
Wenn ich mir so andere Geschwisterbands anschaue, mal von ganz klein Doktorella mit den Gretas über die Humpes und Neon Babies, Stooges, No Means No, Radiohead, ach, AC/DC, Dire Straits phasenweise, also das sind ja alles super erfolgreiche Acts, vor allen Dingen die letzteren. Aber hier ist nochmal ein besonderer Dreh drin bei Oasis. Also diese Hassliebe und das Austragen derer eben wirklich im Bandgefüge on stage sozusagen passt natürlich total gut zu dem sonstigen Image. Wie gesagt, da passen auch Skandälchen und Drogen und Abstürze mit rein und dann rauft man sich wieder zusammen. Und es ist auch noch ein wichtiger Aspekt, glaube ich, bei Oasis. Die sind ja nicht verschwunden in der Zwischenzeit. Also die waren ja nicht gänzlich weg, sondern die hatten ihre eigenen Bands und Projekte und Platten und Medienauftritte. Das ist ja wie so eine etwas durchhängende Spannung mit dem guten Ende für die Fans. Es hätte, glaube ich, auch niemanden gewundert, wenn Oasis jetzt nicht mehr aufgetreten wären und gar nicht so erklärtermaßen, wie ABBA das immer zum Beispiel ausgehängt haben und dann doch wieder gekommen sind, sondern einfach, weil man der Band zutraut, dass sie das nicht mehr hinkriegen.
Der Bruderzwist, Olli, ist ja auch nichts, was eigentlich erst in den letzten 2-3 Jahren der Band dann eine Rolle spielt, sondern die gibt's schon viel früher. Und wir haben dazu noch mit dem Gary Huber gesprochen, der ist Musiker und Musikmanager, hat selber mit seiner Band Cat Sunflower mal als Support für Oasis gespielt und war auf einem Konzert in Mitte der 90er Jahre auch mal als Fahrer für die Band bei einem Konzert in Deutschland tätig. Und der kann auch was zu der Stimmung Backstage damals erzählen.
Dann war halt auch da wieder, als der Noel an Liam im Prinzip gebeten hat, die Bühne zu verlassen, dann hat er halt Wonderwall, Don't Look Back in Anger und noch irgendwas ein Lohr gespielt, solo akustisch. Und ich war halt im Prinzip, da war halt zum Bühnenaufgang, war halt so ein Gang runter, Türe zu, und dann saß da ein völlig zerstörter Liam Gallagher, der geflucht hat auf seinen Scheißbruder, dass er das nicht singen lässt. Nur für sich. Ich war halt so, ja, keine Ahnung, 5-6 Meter weggestanden. Und dann saß der da ganz allein. Das ist ja Wahnsinn gewesen. Liam Gallagher da total zerstört. Weil er eben die großen Hits hat er ihm halt vorenthalten. Bei dem Konzert. Und meines Wissens auch öfter.
Also Olli, der Gary Huber als Zaungast erzählt uns hier, dass Liam das... Es weiß man ja auch, hat er auch nie einen Hehl draus gemacht, dass er es nie besonders toll fand, die Bühne zeitweise verlassen zu müssen. Also es gibt dieses berühmte Interview, wo er sagt, people keep thinking, here he comes, here he goes, here he comes, here he goes. Das fand er immer irgendwie komisch und strange und zeigt da eigentlich das Grundproblem, das es bei Oasis gibt, nämlich zwei Alpha-Männchen ganz vorne und zwei Frontmänner, die um die Pole Position buhlen.
Ja, wobei man sagen muss, Liam hat ja doch auch immer wieder selber dafür gesorgt, dass er von der Bühne gehen musste, wenn er immer so gemerkt hat, er kann nicht mehr singen, ist er oftmals wutentbrannt, von der Bühne gestürmt. Gut, das war dann auch nicht freiwillig, muss man sagen, es war die Stimme dann.
Wobei ich, glaube ich, schon sagen würde, dass Oasis vergleichsweise viele Konzerte wegen Stimmproblemen des Leadsängers absagen mussten oder verkürzen mussten. Und auf der anderen Seite musst du auch sagen, aus einer Fanperspektive, wie viele Bands gibt's denn, die einen Ersatzspieler für den Leadsänger haben? Mhm. Also da fällt mir jetzt nicht so viel ein, wo der Sänger die Freiheit und damit auch den mangelnden Druck hat, dass das Konzert trotzdem stattfindet. Oder stattfinden könnte, selbst wenn er jetzt nicht singen kann oder singen will, bietet natürlich auch die Möglichkeit, dass es relativ easy ist zu sagen, heute Abend mag ich nicht, weil ich legendär beim MTV Unplugged, wenn er dann, wenn Liam oben im Publikum auftaucht und als Heckler sich hervortut und seinen Bruder ärgert.
Ja, guter Punkt, ja.
Jetzt sind wir also am Ende der Karriere der Band. Wir sind nach der Auflösung. Noel Gallagher hat seinen Tweet abgesetzt, seine Pressemitteilung veröffentlicht und es ist aus zwischen den Brüdern. Und aus der Asche von Oasis entstehen jetzt zwei Projekte, Olli, nämlich BDI und Noel Gallagher's High Flying Birds. Bevor wir anfangen, deine Präferenz?
Bei den beiden definitiv Noel Gallagher Solo. Also BDI, muss ich dir ganz ehrlich sagen, war nichts für mich.
War nichts für dich? Nee. Ich sehe es ähnlich, fand aber auf der ersten BDI-Platte den ein oder anderen Song, bei dem ich mich ertappt habe, dass ich mir gewünscht hätte, dass der auf der letzten Oasis-Platte gewesen wäre, dann wäre die vielleicht etwas besser gewesen.
Zum Beispiel?
The Roller zum Beispiel.
Lennon.
Ja, ist halt ein Instant Karma Rip-Off und jetzt nicht fürchterlich originell, aber ich denke, das würden Kritiker für das komplette Werk von Oasis oder den Gallagher-Brüdern sagen, dass es nicht innovativ ist, sondern eher klassisches Songwriting.
Ja.
Wie sieht denn die Gefühlslage der beiden nach dem Breakup aus?
Gute Frage. Ich glaube, dass Noel diese Solokarriere als Befreiungsschlag gesehen hat. Er konnte einfach jetzt kompromisslos und ohne ständige Kopfschmerzen einfach seine Musik schreiben und auch selber produzieren.
Ja.
Die Songs singen. Ich weiß nicht, ob er das immer wollte, dass er alles selber singt. Wahrscheinlich eher nicht. Er hatte immer Liam schon als Sänger auch gelobpreist. Aber
er sagt ja von sich selber, hat er zu seiner Solozeit gesagt, er hatte diesen Sideman perfektioniert in seinen Augen. Also er konnte da Leadgitarre spielen, teilweise zur Band eher zugedreht als zum Publikum und so. Also es gibt jetzt zwei Projekte, Noel Gallagher's High Flying Birds und BDI. BDI ist im Prinzip die Besetzung, die letzte Besetzung von Oasis plus ein Bassist, weil Andy Bell zur Gitarre wechselt. Aber ansonsten ist es eigentlich eher die Oasis-Nachfolgeband, als es die High Flying Birds sind, denke ich, kann man sagen.
Ja.
Jetzt gehen 2 Jahre ins Land, bis die Debütalben von BDI und Noel Gallagher's High Flying Birds erscheinen. In diesen 2 Jahren hörst du von Noel Gallagher verhältnismäßig wenig und von Liam Gallagher relativ viel, weil, wie du, glaube ich, im Vorgespräch schon gesagt hast, ein paar Monate nach der offiziellen Auflösung von Oasis gab es ein Foto aus dem Studio, wenn du dich erinnerst, das auf einer Webseite erschienen ist, bei der die Besetzung von BDI zu sehen war, wie sie im Studio an was arbeiten. Und das hat dann erstmal einen Media-Frenzy verursacht, weil es gibt quasi eine Nachfolgeband von Oasis. Und 2011 sind dann die Debütalben erschienen mit auch unterschiedlichem Erfolg.
Ja, ich glaube, Noels Platte hat schon ganz gut eingeschlagen.
Ja, BDI, glaube ich, am Anfang auch, aber der Erfolg war nicht von Dauer gekrönt oder war jetzt nicht dauerhaft vorhanden. Jemand, der uns was über die Stimmung im BDI-Camp und über die erste Zeit der Band BDI sagen kann, ist Stefan Dürr. Stefan Dürr ist Fotograf und war unter anderem sehr intensiv bei Ocean Colour Scene unterwegs, hat mit Paul Weller gearbeitet, hat Liam Gallagher fotografiert und auch BDI. Und der erzählt uns mal, wie er diese Zeit damals empfunden hat.
Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, also was wirklich echt bizarr war, die beiden BDI-Shows, ja, ich habe keine Ahnung was. Also alle wollten ihn damals sehen, obwohl das E-Werk, so wie ich mich recht erinnere, damals nicht so gut besucht war im Vergleich zur großen Freiheit. Und du hast das Konzert ja schon am Anfang so ein bisschen durch diese Oasis-Fanbrille angeguckt. Aber irgendwie war es eine ganz andere Nummer. Ja, ich meine, also das war so nicht real. Also klar stand da Liam Gallagher auf der Bühne und der Andy Bell war da mit dabei und Gem Archer und aber trotzdem, es war einfach eine ganz, ganz andere Nummer. Ja. Und seltsamerweise haben wir halt auch Backstage oder auch gerade der Steve, ich habe mich damals so ein bisschen zurückgehalten, wie gesagt, das war mein erster Kontakt, die haben sich auch nie über BDI oder so Sachen unterhalten. Also das war eigentlich nie Thema, wenn dann ging es über Steves Soloalbum oder über ganz, ganz andere Sachen. Die sind ja beide privat auch ganz gut miteinander verflochten. Aber so BDI war einfach nicht wirklich existent. Also es war, also kannst du dir ungefähr vorstellen, was ich meine? Also klar gab es eine BDI-Show und es war klar, Liam Gallagher ist dort, aber die Magie war einfach nicht da. Weißt du, so, also es war wirklich sehr, sehr seltsam. Also es war wirklich wie, wenn du zwei Hälften, die du hast, die nicht, also die eine Hälfte war einfach nicht da. Ja? Man muss es einfach so beim Namen benennen. So, also Noel Gallagher war nicht präsent und das war also wirklich spürbar. Ja.
Olli spricht hier von Steve. Kannst du kurz erklären, wer Steve ist? Du weißt es.
Klar. Stefan Dürr war mit dem Ocean Colour Scene-Gitarristen Steve Craddock bei besagtem Konzert Backstage und hat dann die Band sozusagen getroffen dann, ja.
Dann macht es Sinn auch für unsere Hörerinnen und Hörer, was er hier erzählt. Er sagt, die Magie hat gefehlt. Es hat einfach eine Hälfte gefehlt, wie bei Ying und Yang. Wie ist es auf der Seite von Noel Gallaghers High Flying Birds? Da spielen zu dem Zeitpunkt keine Oasis, keine Menschen aus dem Oasis-Umfeld mit, außer Mike Rowe an den Keyboards.
Genau.
Es ist alles deutlich akustik-gitarrenlastiger, während ich würde schon sagen, BDI schon klassisch im Oasis-Sound verwurzelt waren.
Ja,
ich meine, folkiger, akustischer.
Mhm. Oasis waren ja manchmal akustisch, aber ich weiß, was du meinst, ja.
Genau. Aber auch da eine Änderung und irgendwie will es nicht so richtig laufen.
Nee.
Und erzählen kann uns da aus erster Hand der Sänger der Blackout Problems, Mario Radetzky, der war damals auf einer der ersten Deutschland-Shows von Noel Gallaghers High Flying Birds.
Ich habe Noel mal dann gesehen auf einem ganz kleinen Festival. Ich glaube, das hieß Pure and Crafted Festival in Berlin. Ich bin da zufällig gelandet irgendwie. Abends hieß es dann so, ja, hier spielt Noel Gallagher und da waren halt wirklich super wenig Leute. Und ich fand auch das erste Solo-Album super. Und er hat auch ein paar Oasis-Songs gespielt und irgendwie, ja, aber es ist halt, es war auf jeden Fall nicht dasselbe.
Ja, Olli, du hast ja jetzt schon mal erwähnt, dass es eigentlich nur noch zwei Konzerte waren, die Oasis auf dieser Tour noch hätten spielen müssen. Eines davon war in Deutschland, nämlich bei Rock am See in Konstanz, und jemand, der dort gerne damals hingefahren wäre, um sich die Band anzuschauen und der dann auch erzählen kann, was das Festival dann nach der Absage von Oasis gemacht hat, ist der Musikjournalist Thorsten Groß.
Wir wollten zu Rock am See fahren, so ein eintägiges Festival, wenn ich mich recht entsinne. Es war aber auch im Grunde vollkommen egal, es war auch jedenfalls mir egal, wer das sonst noch gespielt hat, aber es war klar, Oasis spielen. Und da wollten wir so wirklich so eine klassenreiseartige Fahrt zu dem Festival machen. Es wurde ein Transporter gemietet, es wurde sehr viel Bier gekauft und es wurde ein Treffpunkt vereinbart morgens. Ich glaube, es war ein Samstag an der Donnersberger Brücke um 8 Uhr morgens oder so. Ich bin allerdings noch nicht mal mehr dazu gekommen, da überhaupt hinzufahren, weil so kaum die Augen aufgeschlagen, gingen dann schon die Nachrichten um. Da war es eben passiert und sie hatten diesen Auftritt abgesagt und dann hat irgendwie das Festival in Windeseile Ersatz besorgt, wie sie dachten, aber es war dann für uns jedenfalls kein adäquater Ersatz. Es waren Deep Purple, die dann da spielten. Überhaupt nichts gegen Deep Purple und einige ihrer großen Platten, aber das war dann halt nicht, wenn du so mit, das hätte dann nicht funktioniert. Also sind wir da gar nicht hin und haben das Bier dann aber trotzdem getrunken. Und damals dachte man ja wirklich noch, weil man diese ganzen Geschichten schon kannte, in ein paar Wochen kriegen die sich wieder ein. So, ich glaube nicht, dass wir wirklich damals gedacht haben, das ist jetzt das Ende der Band.
Also bei Thorsten Groß war die Stimmung trotz des abgesagten Oasis-Konzerts und trotz Deep Purple, die er jetzt nicht so als adäquaten Ersatz bezeichnet, ja doch relativ gut. Jetzt haben wir den Thorsten Groß auch noch gefragt, der mit der Band oft gearbeitet hat mit Oasis. War denn die Stimmung eigentlich immer schlecht bei der Band? Also konnte man das vielleicht im Vorfeld der Trennung schon merken oder spüren, dass es einfach nicht so gut läuft? Und da hat der Thorsten Folgendes dazu gesagt.
Ja, das war schon auch nicht so überraschend, dass es dann irgendwann explodiert ist. Aber gleichzeitig hätte ich es jetzt auch nicht vorhersagen wollen. Also ich weiß noch, die haben im Gloria in Köln gespielt, zur Veröffentlichung von Dig Out Your Soul, also praktisch so eine Art Showcase. Da habe ich beide interviewt, wir haben mit der ganzen Band danach noch eine Fotosession gemacht und so weiter. Und das war so ein halber Tag, den man da wirklich mit denen verbrachte. Und das war ja dann wenige Monate vor der Trennung. Und da habe ich nichts zwischen denen an irgendwelchen außerordentlichen Spannungen oder sonst was gespürt an dem Tag. Im Gegenteil, das war super lustig und sehr auf so britische Weise frotzelig und so weiter. Gleichzeitig auch professionell, das ist gut gelaufen. Die Gloria Show war auch gut. Also eher hatte ich in der Phase eigentlich das Gefühl, so die haben sich wieder ganz gut gefangen. So, deshalb hätte ich es nicht vorhersagen können. Aber ich glaube, in so einer Geschwisterdynamik kann es jederzeit explodieren und es kann aber auch jederzeit wieder zusammenkommen.
Olli, da fällt mir Ringo Starr ein. Der hat bei der bekannten 12-stündigen Beatles-Anthology, die ich euch sehr ans Herz lege, wenn ihr ein Herz für die Beatles habt, spricht Ringo Starr über die Endzeit der Beatles kurz vor der Auflösung und über die Stimmung im Studio und sagt, there were still good days. Daran habe ich mich gerade irgendwie erinnert gefühlt bei dem, was der Thorsten Groß sagt, nämlich es war einfach nicht jeden Tag so schlecht, sondern das war einfach ein Auf und Ab, das wahrscheinlich mit dem brüderlichen Zwist, das ist meine persönliche Theorie, ja eher noch gekittet wurde. Also die Tatsache, dass Liam und Noel Brüder sind, hat vielleicht eher dazu geführt, dass man dem anderen dann doch einiges mehr durchgehen ließ, als man es vielleicht bei einem in Anführungsstrichen Otto-Normal-Bandkollegen bereit gewesen wäre. Jetzt ist es ja so, wir wissen von anderen Künstlern, die sich trennen oder womöglich sogar sterben, dass das auch, was die Bekanntheit und die Verkaufszahlen und die Berühmtheit angeht, dass das leider auf eine verrückte Art und Weise positiv sein kann. Die Trennung von Oasis ist da wahrscheinlich genau in dieser Reihe mit drin.
Ja, und ich glaube, man kann definitiv festhalten, dass das Zerbrechen der Band Oasis noch zu ihrem Mythos zusätzlich beigetragen hat. Und wir haben mit der deutsch-britischen Schauspielerin und Musikerin Christine Nichols gesprochen und die hat auch sehr interessante Ansichten dazu.
Diese Phase, so schlimm das auch bestimmt menschlich für die Band war und überhaupt nicht, ich meine, das ist ja, die haben sich ja zerstört, so vor den Augen der Welt. It's part of it. Und man weiß in dem Moment meistens nicht, warum das passiert, aber das zahlt alles halt auch, ne, so scheiße das vielleicht klingt, in diesen Mythos Oasis mit ein. Ne? Also auch irgendwie Liam, der Konzerte spielt und dann irgendwie da liegt und den Text lala dann weggeht, irgendwie, das war ja dann auch alles so an einem gewissen Punkt. Normalerweise würdest du dann sagen, das ist eine Frechheit. Entschuldigung, ich habe hier 1 Million Pfund bezahlt, kannst du einen perfekten Song einfach singen? Und bei ihm ist es so, ach komm, Liam, die Maus, ach komm. Und man verzeiht es ihm auch, so, ne? Weil das it's part of it. Und den Mythos nimmst du halt mit. Ne? Ich vergleiche das manchmal mit Oasis wie mit Menschen, die große Fußballfans sind, die vielleicht auf einem bestimmten Club stehen oder so. Ne? Das ist ja auch oft viel mehr als nur, ich gucke jetzt Fußball. Und bei Oasis ist es viel mehr als, ich höre jetzt einfach nur Musik.
Also die Mythosbildung als Überhöhung und so wird eine Band fast noch berühmter und bekannter, als sie zu, in Anführungszeichen, Lebzeiten je sein konnte. Wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, dass wir uns einig sind, dass der kommerzielle Erfolg von Oasis eher auf so einem Hochplateau vielleicht war, Ende der 2000er Jahre. Und da kann natürlich so eine Trennung nochmal jetzt aus kommerzieller Sicht den ein oder anderen Bock umstoßen. Und jemand, der damals dabei war und der uns da was dazu erzählen kann, ist der ehemalige Sony-Mitarbeiter Daniel Kamps.
Ich sag mal so, wenn eine Regel eigentlich für alles galt, war es ja immer, any promotion is good promotion. Und so sarkastisch wie das ist, wenn sich eine Band trennt, dann ist sie vielleicht auch das erste Mal wieder groß in der Tagesschau. Oasis haben sich getrennt. Und dann kaufen die Leute wieder Platten. Das heißt also, für jemanden, der was verkaufen möchte, ist es ja gut, wenn drüber gesprochen wird.
In der Tagesschau waren sie übrigens auch wieder jetzt, hey, Oasis haben sich wieder vereinigt.
Genau, ja.
Also any Tagesschau-Promotion is good promotion, immer noch. Jetzt haben wir mal hier über den kommerziellen Aspekt der Sache gesprochen. Worüber wir noch nicht richtig gesprochen haben, ist der emotionale Aspekt besonders. Wir beleuchten da die beiden Gallagher-Brüder natürlich in erster Linie, die beide auf sehr unterschiedliche Arten, Olli, mit der Trennung umgehen, persönlich, emotional.
Ja, ich würde sagen, Noel genießt erstmal diesen Befreiungsschlag, schreibt seine Songs, die er schreiben wollte, muss keine Kompromisse auf dem kreativen Level eingehen. Ich glaube, er hat auch aus der Oasis-Spätzeit noch Songs mitgenommen.
Ja.
Stop the Clocks, das ist der Closer, der letzte Track auf seinem ersten Album, ist ein Oasis-Demo, gibt es da, glaube ich, davon. Wäre also für die Band geplant gewesen.
Mit einem anderen Chorus, glaube ich. Ne? Mhm. Den hat er, glaube ich, dann dazu noch geschrieben.
Kann sein,
irgendwie so.
Ich weiß es gar nicht. Und ja, auch die anderen Songs, die drauf sind, If I Had a Gun, ja, Everybody's on the Run. Ich glaube, dass da schon einiges dabei war, das auch vielleicht sogar für Oasis noch geplant gewesen wäre.
Ja.
Aber er hat die Chance dann genutzt, er hat gesagt, gut, wenn das nicht mehr funktioniert, mache ich die Dinger selber.
Genau, und Liam Gallagher hat sich ja, wie wir schon erwähnt haben, sehr schnell in die Arbeit mit BDI gestürzt, muss aber dann nach zwei Alben, glaube ich, einfach feststellen, dass es kommerziell nicht so erfolgreich ist, wie er sich es vielleicht vorstellt.
Mhm.
Was mir immer großen Respekt abgenötigt hat, war, dass er damals in Interviews auch wirklich standhaft genug war, das zuzugeben. Also er hat dann gesagt, wir waren immer auf Tour, wir haben alles gemacht, so wie wir es immer gemacht haben, aber trotzdem kamen immer weniger Leute zu den Shows.
Ja.
Die Festivalangebote wurden weniger, die Presseangebote wurden weniger. Und dann könnte man es auch so sehen, dass man sagt, da gehört natürlich auch was dazu, dann zu sagen, ich bin mit dem Projekt jetzt irgendwie gescheitert oder das ist es nicht wert, das weiter zu verfolgen. Sehr lustig auf eine Art tragisch sind die Videos, die ich euch auch ans Herz legen möchte, auf YouTube aus dieser Zeit. Einfach mal googeln oder bei YouTube eingeben, Liam Gallagher und Coconut. Das ist sehr lustig, da ertränkt er, so tragisch das klingt, seinen Frust erstmal einige Tage, ich glaube auf Ibiza, bin mir nicht ganz sicher, also auf einer südlichen Insel, wo es Cocktails aus Kokosnüssen gibt, ertränkt er seinen Frust über das gescheiterte BDI-Projekt.
Hast du BDI mal live gesehen eigentlich?
Ja, auf dem Frequency Festival in St. Pölten, als ich die Ehre hatte, mit meiner eigenen Band dort im langweiligen Nachmittagsprogramm zu spielen und abends war dann BDI.
Mhm.
Das war zum ersten Album. Und die Band hat sich geweigert, oder auch nur einen Oasis-Song zu spielen. Das haben sie dann in späterer Zeit haben sie es gemacht, kann ich mich erinnern. Ich meine, dass Rock'n'Roll Star dann irgendwann Teil des BDI-Sets war. Aber damals war es wirklich auch, glaube ich, eine klare Abgrenzung zu Oasis. Also wir spielen nur die Songs von unserem Different Gear Still Speeding, also erstes Album, weil das ist alles so großartig.
Wie fandst du es?
Ja, klar. Ich meine, rosa-rote Brille. Ich fand es musikalisch sehr gut. Es ist einfach eine total gute Rockband gewesen. Songmaterial war halt in meinen Augen mittelmäßig. Nicht schlecht, aber halt mittelmäßig. Sind alles Songs, weiß ich noch, dass ich mich daran erinnert habe oder mir gedacht habe, wären alles gute Oasis B-Seiten.
Okay.
Und vielleicht die eine oder andere Nummer als Albumtrack. Aber ich fand's in Ordnung, aber mein Urteil zählt da nicht, weil der Otto Normal Festivalgeher, der vielleicht wegen, ich glaube, Placebo haben damals gespielt und die Killers, R.E.M. am Tag danach, wer wegen denen dorthin ging, der fand es, glaube ich, einfach nur super langweilig.
Mhm. Ich habe es ja nie gesehen, kenne aber einige Leute, die auf BDI-Konzerten waren und alle haben gesagt, lame.
Lame.
Ja.
Ja. Ich denke, vielleicht im Nachhinein jetzt mit 10, 12, 13 Jahren Abstand würde Liam Gallagher das vielleicht auch zu halb zugeben. Also die Gefühle von Liam Gallagher sind mittlerweile klar. Er ertränkt seine Sachen in der Coconut und weiß gerade nicht so richtig weiter. Noel Gallagher hat verhältnismäßig viel Erfolg mit seinen Soloprojekten, kann sich da emanzipieren, zumindest zu einem Teil, und wird aber natürlich, wie Liam auch, bei jedem Interview nach einer potenziellen Reunion gefragt, und jetzt sind die beiden eigentlich für höchst unterhaltsame Antworten auf diese Frage bekannt. Also von I want his people to call my people und ganz am Anfang die absolute Verneinung, dass es also niemals, dass da eher die Hölle zufriert, als dass sich Oasis wieder vereinigen, ist da alles dabei. Eine sehr interessante Anekdote hat da die Musikjournalistin vom Rolling Stone, Birgit Fuß, für uns. Die hat dem Noel Gallagher bei dieser Thematik in dem Interview mal richtig die Pistole auf die Brust gesetzt.
Also ich habe Noel ja auch nach der Trennung von Oasis zu jedem seiner Soloalben getroffen. Und es war dann irgendwann auch so ein Running Gag, dass halt immer am Ende die Frage kam, ja, was ist denn mit Oasis? Wird es vielleicht irgendwann eine Wiedervereinigung geben? Und er hat jedes Mal gesagt, nein, wird es nicht geben. Einmal hat er gesagt, so viel Geld kann man mir gar nicht bezahlen, dass ich das machen werde. Und was aber auch schon immer rauskam, und das war speziell natürlich am Anfang dann sehr so, man hat schon gemerkt, dass er wirklich auch sehr verletzt war und sehr, wie soll ich sagen, ich glaube, dass Liam wirklich nachgetragen hat, dass der so aggressiv war zu ihm. Also ich hatte schon das Gefühl, dass diese Trennung ja vor allem eben Die Trennung ging von Noel aus, aber das waren eben die Aggressionen von Liam, die er nicht mehr aushalten konnte. Und das hat er eigentlich immer sehr deutlich gesagt, dass das für ihn eben nicht mehr so tragbar war. Und ich habe ihn einmal mal gefragt, ob es denn nicht schade ist, ganz unabhängig von Oasis, dass er mit seinem Bruder nicht mehr spricht, weil es doch immerhin sein Bruder ist. Es ist ja Familie. Und dann guckte er mich so an, wie er ja gucken kann, also mit so einer hochgezogenen Augenbraue, und sagte, machst du dir Sorgen um mich? Und dann habe ich gesagt, ja, also emotional, es tut mir einfach leid, ich finde das irgendwie traurig. Und dann sagte er nur so, du musst dir keine Sorgen um mich machen, mir geht's schon gut. Und dann war so Pause, und es ist eigentlich bei Interviews mit Noel Gallagher nie Pause, weil er wahnsinnig schnelle Antworten gibt, zack, 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 und sofort dann auch erwartet, dass man irgendwas zurückgibt. Und das war der einzige Moment, wo wir uns beide dann so ein paar Sekunden so angeguckt haben und ich aber auch wusste, okay, ich frage jetzt dann nicht genauer nach. Er wirkte da sehr angefasst. Also ich glaube, dass ihn das schon auch echt sehr getroffen hat. Also er muss schon was wirklich Schlimmes vorgefallen sein.
Was wirklich Schlimmes vorgefallen? Wir werden es nicht erfahren. Jetzt glaube ich gleich zweimal nicht, werden die nach der Reunion die beiden alte Wäsche waschen und sich in ein Interview setzen und erzählen, was damals wirklich vorgefallen ist. Ich würde es nicht tun, aber sehr interessant ist tatsächlich, dass die Birgit Fuß hier eine der wenigen Journalistinnen ist, von denen bekannt ist, dass sie mal hinter diese Fassade zumindest für einen Bruchteil einer Sekunde mal reinschauen konnten. Ich glaube, einen Gallagher im Interview zu entwaffnen, ist ziemlich schwierig.
Aber faszinierend.
Ja, also sehr tolle Geschichte, ja. Und zeigt, glaube ich, am Ende, dass es ein Familiendisput ist. Also es gibt ja die verrücktesten Geschichten dazu. Es gibt immer mal wieder Leute, die Noel Gallaghers jetzt Ex-Frau Sarah McDonald damit reinschmeißen, die sich nicht gut mit Liam Gallagher verstanden haben muss, besonders nach dessen Trennung von seiner Frau Nicole Appleton wegen Fremdgehen und allem, was für Rockstars da leider klischeehafterweise oft dazugehört. Und das spielt da alles mit rein. Sie werden auch in Interviews immer mal wieder gefragt, was denn eigentlich ihre Mutter dazu sagt.
Ja.
Was sagt Noel da irgendwie? Sie sagt halt immer irgendwas von wegen, can't you just get along, so in der Art. Was willst du auch sagen, wenn zwei erwachsene Männer um die Burg nicht miteinander reden wollen?
Ja.
Aber die Gefühlswelt lässt da, glaube ich, tief blicken. Einer lässt sich von einer Musikjournalistin mal kurz ausdribbeln und der andere, ich kann es nur immer wieder sagen, er tränkt seinen Frust in Coconuts. Am Ende bleibt die Trennung der Band 2009 und es sollte ganze 15 Jahre dauern, bis wir endlich Vollzug melden konnten, dass sich eine Reunion vollzieht und dass die beiden Gallaghers wieder zusammen auftreten wollen. Und wir haben jetzt zum Schluss, wir entlassen euch gerne mit einem O-Ton und haben heute zum Schluss den Stefan Rehm ausgewählt. Er ist Mitglied der Chefredaktion bei Musikexpress und der hat auch nochmal seine ganz eigene und sehr kurze, treffende und prägnante Sicht auf die Trennung im Jahr 2009.
Die hatten keinen Bock mehr, das hat man richtig gemerkt. Die haben auch, die Songs waren immer langsamer als, also wo du gerade denkst, irgendwie live, da müsste noch mehr passieren. Das war eigentlich oft langweiliger, als die Platte zu hören.
Olli, die hatten keinen Bock mehr.
Ja.
Wir beide haben noch Bock. Wir bedanken uns bei allen, die zugehört haben. Bevor ich es vergesse, möchte ich euch nochmal unsere Spotify-Playlist ans Herz legen. Dort haben wir eine Liste von Songs von Oasis für euch zusammengestellt, die alles abdeckt, was wir hier in unserem Podcast, in unserer Audio-Doku so besprechen. Einen Link findet ihr in den Shownotes. Auf die Social-Media-Kanäle habe ich schon hingewiesen. Ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge. Worum geht's in der nächsten Folge?
In der nächsten Folge von Chaos and Glory soll es um die lang ersehnte Reunion gehen. Wir haben mit verschiedenen Menschen darüber gesprochen, wie sie zu dieser Wiedervereinigung stehen, ob sie sich darauf freuen, ob sie vielleicht misstrauisch oder skeptisch sind. Und auch wir werden als eingefleischte Fans unsere Meinung kundtun.
So ist es, Olli. Ist es nur Kommerz? Ist es die Family Reunion, von der wir alle geträumt haben? Alles von diesen Dingen und noch mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge von Chaos and Glory. Wir bedanken uns fürs Zuhören und hören uns beim nächsten Mal. Der Nick sagt Ciao und der Olli sagt
Servus.
Chaos and Glory ist eine Produktion von Bold Audio. Moderiert von Nick Sauter und Oliver Kastenhuber. Produktion, Redaktion und Interviews Christian Bruckmeier. Aufnahmeleitung und Projektmanagement Philipp Peters. Webdesign und Technik Andreas Riermeier und Peter Zitzelsberger. Social Media und Grafik Alexandra Negrea und Mona Seefried.